Ja, liebe Leute, heute hat mich Andreas Unterweger besucht. Er ist CEO der SBG Neumark. Das ist ein Transformatorenhersteller und auch ein Pionier der Elektrotechnik in Summe. Was sie genau machen, was Transformatoren eigentlich sind und wo die verwendet werden, speziell jetzt auch in der Energiewende, haben wir gleich im Podcast besprochen, also unbedingt dranbleiben. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie er da hingekommen ist. Sehr ungewöhnliche Geschichte in der Schule, also unbedingt dranbleiben. Und natürlich, was macht er noch neben seiner Rolle? Wir blicken ja immer bei Behind the C hinter das C, also hinter die CEO-Rolle in dem Fall. Und er macht Karate. Und was man alles im traditionellen Kampfkunstbereich über Business lernen kann, das hat er mir erzählt, dass er das auch immer noch macht. Und wie er damals in Malaysia in einer seiner geschäftsführenden Rolle auch einiges gelernt hat über Kultur, über Disziplin und generell über Führungsverhalten. Das gibt's alles jetzt im Podcast. Also bleibt unbedingt dran. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir haben gerade festgestellt, wir haben das gleiche Frühstück, richtig?
Ja, seit Jahrzehnten bin ich auch ein Fan von Haferflocken und Eiweißpulver.
Und ja, ich mache mir immer noch gefrorene Früchte rein. Mischst du noch irgendwas rein?
Oder? Dazu fehlt mir oft die Zeit, weil ich nicht unbedingt ein Frühaufsteher bin, aber ja. Ich werde es mal überlegen, ja. Für die Zukunft.
Absolut, es ist auf jeden Fall was satt macht, was gute Nährstoffe hat und was auch sehr kosteneffizient ist.
Genau, ja.
Und es schmeckt auch sehr gut. Also ich ziehe es auch schon seit einigen Jahren durch. Vielleicht ist das aber auch so ein Sportler-Frühstück. Du bist ja auch Sportler, werden wir dann später nochmal drauf eingehen.
Ja, richtig. Also ursprünglich auch aus dem Kraftsport, Bodybuilding und dann auch, aber auch Karate, ja, sehr intensiv, ja.
Ja, ich bin ja ein großer Fan von traditionellen Sportarten und traditionellen Kampfkünsten. Da kann man sehr viel erstens fürs Leben und auch für den Beruf lernen. Deswegen unbedingt, wer jetzt zuhört, dranbleiben, weil da frage ich natürlich später noch ein bisschen tiefer rein. Bevor wir jetzt aber loslegen, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörenden vor und sag, was du aktuell machst.
Ja, mein Name ist Andreas Unterweger, bin gebürtiger Österreicher. Aktuell in der Rolle des CEO der SBG Neumark, eines eigentlich des größten Verteiltransformatorenherstellers in Europa. Ja. Und die SBG Neumark ist Teil der SGB Smith-Gruppe mit Sitz in Regensburg.
Ja, Wahnsinn. Ja, also es ist wahrscheinlich jetzt aktuell eine der spannendsten Branchen, in denen man drin sein kann, oder?
Ja, durch den Energiewandel, wie man sagt, ist es jetzt sicher eine der Branchen, die doch enormes Wachstum mit sich bringt. War eigentlich viele Jahre nicht so, vor allem im Verteiltransformatorenbereich. Aber man merkt es jetzt, dass das auch doch sehr stark Richtung Solarenergie, Windenergie, jetzt nicht nur in Europa, aber auch weltweit geht, ja. Vorrangig Australien, auch USA jetzt.
Ja.
Und das sind sehr große Chancen, um weiteres Wachstum zu generieren.
Ja. Absolut. Ihr hattet letztes Jahr ja, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Rekordjahr, habe ich in der Recherche sozusagen in der Zeitung gelesen.
Ja, vom Umsatz her waren wir voriges Jahr eigentlich top. Das war eigentlich ein Jahr, das ein außergewöhnliches Jahr.
Klasse.
Mit einem sehr hohen Umsatz. Und wir versuchen natürlich, das auf dem Level weiterzuhalten und auch voranzutreiben.
Wunderbar.
Die Energiewende hilft uns hoffentlich dabei.
Ja, absolut. Ich habe ja auch viele Leute, die zuhören, die kommen aus einem ganz anderen Bereich, so Konsumgüter, Handel, Software etc. Magst du vielleicht noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was genau eure Services, eure Produkte sind? Einfach so zwei, drei Sätze dazu.
Ja, generell Transformatoren sind eigentlich statische elektrische Maschinen, die eigentlich Energie von einem System ins andere System transferieren. Meist unter Umwandlung der Spannung und Stromstärke. Man findet Transformatoren jetzt Downstream heißt das eigentlich, das heißt, wenn es von der Hochspannung Richtung Ortsnetz geht,
ja.
Aber auch in Kraftwerken Wind- und Solaranlagen. Und die SGB Smit-Gruppe bietet eigentlich die gesamte Palette mit den 8 Werken weltweit. Eigentlich sind es 12 Standorte.
Wahnsinn.
Und da bietet man die gesamte Palette an Transformatoren komplett ab. Vom kleinen Verteiltransformator bis hin zu den größten Leistungstransformatoren, die auch in Kraftwerken und so weiter Verwendung finden.
Ja, Wahnsinn. Wie viele Leute sind bei dir?
Wir in Neumark haben um die 700 Mitarbeiter.
Stark. Und in der Gruppe?
In der Gruppe über die 4000 Mitarbeiter, ja.
Sehr gut. Ja, wir haben schon gesagt, es ist noch, man kann es noch zum gehobenen Mittelstand oder schon zu Konzern zählen. Was würdest du sagen?
Ja, ich würde es jetzt eigentlich schon zu einem kleineren Konzern zählen, weil die Strukturen auch Richtung Konzern gewachsen sind und der Aufbau auch ganz ähnlich wie bei einem Konzern eigentlich geändert wurde und auch in Richtung eines Konzerns geht, ja.
Okay. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie du da eigentlich hingekommen bist. Das war ja, also man, je nachdem, wie man es definiert, aber was war denn deine erste geschäftsführende Rolle? Und erzähl uns mal so ein bisschen den Weg sozusagen dahin.
Ja, dann würde ich mal mit dem Weg dorthin anfangen.
Ja,
also eigentlich vom Werdegang her ist es eher ungewöhnlich. Also nicht der Standarddurchlauf. Mhm. Ich war bis 15 Jahren eigentlich immer Musterschüler im Gymnasium, habe dann aber eigentlich ja die Schule abgebrochen, also ein Schulabbrecher.
Ja, Wahnsinn.
Habe angefangen dann eine Schlosserlehre in der Stahlindustrie in Österreich. Damals hieß das VATECH, also eigentlich die Föst. Und ja, nach ein paar Jahren im Produktionsbereich gab es die Möglichkeit oder ja, auch den Druck dahinter, da hat man gesagt, ja, Restrukturierung, wo sind junge Leute, wir würden das unterstützen, dass man in eine technische Schule geht, um diese Leute eigentlich ja, weiterzubilden und ihnen eine Karrierechance zu geben. Ich habe das dann 2 Jahre parallel gemacht, also im Abendausbildung und dann die weiteren Jahre, die Technische Hochschule hat dann eigentlich 5 Jahre gedauert, dann ganztägig und ja, bin dann mehr oder minder durch die Schule, mit Höhen und Tiefen, da muss man immer das Zeugnis auch der Geschäftsführung zeigen.
Das ist ein anderer Druck als nur bei den Eltern.
Da gab es im letzten Jahr dann doch böse Überraschungen für die Geschäftsführung, aber der Druck war enorm, aber ich habe das dann eigentlich ja ganz gut absolviert. Bin dann aber nicht zurück in die Föst, sondern zu VATECH, damals noch in Weiz, Transformatorenwerk. Und die VATECH ist dann eigentlich später von der Siemens übernommen worden. Deswegen auch der Siemens-Background, aber ursprünglich ja.
Haben sich eingekauft quasi.
Genau, ja, wenn man so sieht.
Ja, nicht schlecht. Warum hast du die Schule abgebrochen?
Ja, mit 15, 16 habe ich eigentlich ja meinen Schwerpunkt eher in Richtung Sport gesehen. Ich habe mir nicht unbedingt vorstellen können, dass ein Gymnasium so viel bringt. Oder zumindest für meinen Lebensweg. Aber im Nachhinein muss ich natürlich sagen, ja, ob die Entscheidung jetzt die beste war, möchte ich da hinstellen. Ich möchte es jetzt nicht, dass jemand nahelegen, so etwas zu machen. Aber wenn ich mal meinen Werdegang dann ansehe, muss ich sagen, ja, im Nachhinein war es vielleicht gar nicht die falsche Entscheidung.
Ja, ich sehe es genauso. Also ich will auch nicht dafür werben, die Schule abzubrechen. Also alle, die zuhören, bleibt in der Schule, wenn ihr nicht den absoluten Wahn verspürt, da jetzt unbedingt rauszugehen. Aber man sieht, es geht auch auf Umwegen. Und du hast es ja noch gemacht. Das ist ja auch der Unterschied. Das ist ja nicht ganz gelassen. Aber halt zu einem anderen Zeitpunkt. Weil manchmal ist man auch einfach in dem aktuellen Zeitpunkt nicht bereit, die Sachen zu lernen, sondern braucht erstmal von außen vielleicht auch ein bisschen Einfluss aus der Arbeitswelt, um zu verstehen, warum man eigentlich das lernt. Okay, das heißt, du bist dann bei Siemens gewesen und bist ja dann dort auch aufgestiegen sozusagen.
Ja, ich war einige Jahre in der Entwicklung, Materialentwicklung, also im Transformatorenbau. Und ja, hab dann eigentlich auch die Chance genutzt. Eigentlich war das oft so, ich habe ein externes Angebot bekommen als Bereichsabteilungsleiter, bin dann natürlich zu meinem Vorgesetzten hin und habe gesagt, ja, wie schaut's aus, gibt es Chancen in der Firma oder wenn ich weiter aufsteigen möchte, muss ich wechseln. Und die hat immer sehr gute Vorgesetzte, die mir auch sehr stark unterstützt haben. Und dann bin ich mit 35, also QM die habe die QM-Leitung übernommen. Mhm. Und das war eigentlich der erste große Schritt dann Richtung, ja, für die weitere Karriere dann, ja. Mhm.
Aber du hast danach gefragt, das ist schon mal ein Unterschied, den wir auch immer hier hervorheben.
Also das ist, ja, ich soll das jetzt zwar nicht sagen in meiner jetzigen Position, aber wer nicht nach etwas fragt, ja, der wird halt, jetzt in meiner Rolle, wichtig sind für mich immer Fundamentmenschen. Das heißt, die sind eher ruhig, aber die bilden das Fundament der Firma. Mhm. Und wenn die und viele von diesen, ja, also da in manchen Büchern werden sie als Fundamentmenschen bezeichnet oder Fundamentkollegen, mhm. wenn diese Kollegen nicht unbedingt, ja, nach höheren streben oder zumindest das einmal ankündigen, dann, ja, dann sind die nicht im Fokus. Also wer dann wirklich eine Karriere anstrebt, der muss das auch irgendwie artikulieren, mhm. und sich auch dahingehend verhalten.
Ja, und es ist ja auch nicht, also muss ja nicht jeder, ne? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, nö, also ich bin gerne das Fundament, weil ohne Fundament steht ja auch das, was auf dem Fundament steht, nicht. Nicht jeder muss Karriere machen, weil nicht jeder hat auch Spaß daran und beides ist gleichwertig.
Ja, das kommt immer auch mit einem hohen Preis. Mhm. Wenn ich sehe dann, mein nächster Schritt, das waren einige Managementstationen in der Siemens, quasi immer auf Werksleiterebene. Mhm. Aber den großen Schritt dann habe ich erst 2018 gewagt. Mhm. Das ist so ein Sprichwort, amerikanisches, ja, be bold, but be right. Heißt ja, sei mutig, aber lieg richtig. Mhm. Und ja, da war auch eine große Unterstützung von meiner Frau. Mhm. Ohne meine Frau wäre das eigentlich überhaupt nicht möglich gewesen, dass ich sage, ja, ich gehe raus aus der Siemens, gehe eigentlich zum Konkurrenzunternehmen, auch in ein anderes Land. Und ich habe damals dann die Geschäftsführung unseres Werkes in Malaysia übernommen. Mhm. Also habe das Land als auch die Firma gewechselt.
Okay, das heißt, bist du auch hingezogen? Oder?
Ja. Also wir sind dann, bin mit meiner Familie hingezogen. Mhm. Haben dann, ja, war natürlich für meine Familie viel schwerer, sich dort einzufinden. Für mich, der die meiste Zeit ohnehin in der Firma verbringt, Prozesse ähnlich, auch die Mitarbeiter natürlich, das ist unterschiedlich, weil da sehr viele Kulturen in Malaysia aufeinandertreffen. Da gilt es sehr stark, die Mediatorrolle zu übernehmen. Mhm. Also die an der Oberfläche ziehen alle an einem Strang, aber ja, durch die verschiedensten Kulturen ist das im Untergrund oder im Hintergrund gibt es da sehr viele Konflikte auch. Und da ist eigentlich so habe ich das eben wahrgenommen, die Mediation und und eigentlich die Ziele vorzugeben, das Wichtigste und immer beschwichtigend und beruhigend einzuwirken auf die verschiedensten Charaktere. Ja. Hm.
Wird man da eigentlich beraten? Ich meine, wenn man da einfach rübergeht nach Malaysia, man kennt ja die Kultur gar nicht wirklich, man kann sich schon damit auseinandersetzen und jetzt heutzutage ist alles ein bisschen internationaler und jeder versteht vielleicht die andere Kultur scheinbar ein bisschen besser. Aber hattest du da jemanden, der dir da so geholfen hat oder wie ist denn das, wenn man da ankommt?
Mein damaliger Vorgesetzter, der war, also 2018 bin ich hin und der war Geschäftsführer unten vor 2004 bis 2004, drei Jahre auch, ich denke 2003 bis 2006. Und der hat mich schon gebrieft eigentlich. Da haben wir uns einmal einen Tag Zeit genommen und da hat er mir eigentlich Ziele, wie das Werk aufgebaut ist, über die Kultur des Landes. Und das war eigentlich ja auch ein wichtiger Ankerpunkt von jemandem, die Information aufzunehmen. Weil man fliegt dann runter. Und dann wird eigentlich erwartet, ja, du steigst ein dort in die Geschäftsführung und lieferst. Ja. Aber wenn du die kulturellen Hintergründe nicht verstehst, dann tut man sie in so einem Land natürlich extrem schwer.
Klar.
Und man kann auch am Anfang sehr viel Porzellan zerschlagen, was sich dann später eigentlich kaum wieder gut machen lässt.
Natürlich. Ja, und dann ging es ja irgendwann weiter, oder? Alle CEO-Rolle sozusagen jetzt dann.
Ja, in meine jetzige Rolle, ich bin dann eigentlich irgendwann Mitte 2022 zurück aus Malaysia, habe dann auch in der Business Unit die Qualitäts- und Serviceleitung kurz inne gehabt und bin dann eigentlich dann in die Rolle des CEO geschlüpft in Neumark.
Okay, super.
Auch hier ist wieder nur als Karrieretipp, wichtig, wenn jemand ins Ausland geht, muss man sehr genau achten, wie sieht das die Firma tatsächlich. Viele Firmen werben zwar, geh ins Ausland, mach drei Jahre, dort Leitungsposition, was auch immer.
Ja.
Und im Nachhinein aber wird man komplett vergessen. Und und hat dann eigentlich zu tun, dass man in der Zentrale oder irgendwo wieder unterkommt. Da kenne ich viele Fälle, auch in der Siemens, wo dann eigentlich die Kollegen, die eigentlich auf einem höchsten Level waren, dann ja große Probleme hatten, überhaupt einen Job wieder in der Organisation zu finden.
Ja, muss man sich früh bemühen oder irgendwie schon planen, oder?
Man muss eigentlich, ja, ich habe das zwar mitgekriegt von Kollegen damals noch zur Siemens-Zeit, der hat immer wieder das Thema aus dem Augen, aus dem Sinn. Und er hat es immer wieder genutzt, dass er, wenn er rüberfliegt, immer in der Zentrale auftaucht und alle 2-3 Monate dort wieder sichtbar wird. Weil ansonsten, es ändern sich auch ja in so großen Organisationen die Entscheidungsträger. Mhm. Und die eventuell neue Entscheidungsträger haben dann keinen Bezug mehr zu einem. Und da muss ich sagen, da ist eben so ein kleinerer Konzern. Man kann dann auch genau schauen, was ist der Gruppen-CEO, wie sieht der das? War der auch einmal im Ausland? Ist ihm das wirklich was wert?
Ja.
Und das war in meinem Fall zumindest so. Es gibt ja 2 verschiedene Ansätze dazu, auch Management lernen. Ja, man soll sie immer eher in der Nähe der Zentrale aufhalten. Aber es gibt auch Ansätze, wo man sagt, ja, geh zuerst einmal ins Ausland, leite dort ein Werk und komm dann zurück.
Ja.
Wenn die Firma das auch, ja, gutiert, muss man sagen.
Ja. Klar, ja. Es gibt ja auch wirklich feste so Rotationsprogramme, wo das teilweise so auch vorausgesetzt ist. Ne?
Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Also tolle Story auf jeden Fall bis dahin. Den Schulabschluss, beziehungsweise den Schulabbruch, den habe ich nicht auf LinkedIn gesehen, aber ist natürlich auch ein interessanter Insight.
Sollte man vielleicht rausstreichen.
Ja, nee, da bleibt drin. Aber wir haben es ja erklärt. Also wie gesagt, man wirbt dich dafür, aber es geht auch so noch. Wenn es noch nicht die richtige Zeit war, sozusagen, sich der Lehre dahin zu geben, die man in dem Moment hatte, dann macht man es später, so wie du es gemacht hast. Und es hat auch geklappt.
Ja, also wichtig ist, also ein Schlagwort ist auch mal einmal mehr aufstehen, als man umgeworfen wird.
Ja.
Und wenn es auch nur einem Zuhörer Hoffnung gibt,
ja,
man soll immer nach vorne gehen. Und auch wenn es aktuell nicht so läuft, doch immer die Positivität in sich behalten und nach vorne schauen.
Perfekt. Ja. Dann sprechen wir mal so ein bisschen, was du sonst, also neben deiner Rolle sozusagen noch machst. Wir blicken ja heute hinter die Rolle, das heißt ja auch nicht umsonst behind the sea. Ich habe gesehen, du bist im Sport auch sehr aktiv. Ich hatte es vorhin kurz angesprochen, machst Karate.
Ja, also angefangen habe ich ja schon mit 17 Jahren, damals noch das in Europa verbreitete Shotokan-Karate.
Mhm.
Und vor allem jetzt dann in Asien habe die Chance noch einmal genutzt. Ja, da bin ich umgestiegen dann eigentlich auf das Vollkontakt-Karate. Mhm. Ist noch einmal ein Level höher, intensiver, aber in Asien gibt es eben die Möglichkeit, dass man sich Privatlehrer nimmt. Und man kriegt da die Besten, also die haben genommen vor die Stunde, haben die 25 Euro.
Ja.
Und da sind die aber ins Konto. In Asien lädt man sehr oft in so eine Art Kondominium. Das heißt, man hat eine große Wohnung, da gibt es einen Swimmingpool auch, eigenes Trainingscenter. Interessanterweise wird da das Swimmingpool von den Einheimischen oder Leuten, die dort leben, überhaupt nicht genutzt. Und als Europäer, der große Vorteil in Asien ist eigentlich, man fühlt sich dann am Abend aufgrund der Temperaturen und des Swimmingpools immer, auch nach einem stressigen Tag, immer wie im Urlaub, weil das Gehirn eigentlich so aus der Jugend so programmiert wurde oder sogar aus der Kindheit.
Ja, echt toll. Das heißt, solltest du dann auch Privatlehrer, also ich sage immer, die asiatischen Kampfkünste, die lernen einen ja auch nicht nur Bewegung, Sport, Physis, sondern eben auch mentale Aspekte. Hast du ja sicherlich dann auch mitgemacht.
Ja, also das ist sehr, sehr intensiv. Es ist mehr Drill, auch mehr Disziplin dahinter.
Mhm.
Und ja, der Karate-Stil ist eben darauf prädestiniert, dass man sagt, ja, du trainierst, um zu kämpfen und nicht, um zu tanzen. Das ist eben das Bild der Asiaten von der europäischen Richtung. Ja, das sind Karate-Tänzer, aber wir trainieren, um zu kämpfen.
Ja. Ist das dann auch das Olympische, wo man die 3 Punkte oder wo man einen Punkt
erzielt? Nein, das ist eigentlich wirklich Kyokushin-Karate ist eigentlich Vollkontakt ohne Schutz.
Ach so, okay.
Und ja, ist vorrangig im asiatischen Raum, aber auch im osteuropäischen Raum sehr, sehr verbreitet.
Okay. Und wie viel Sport machst du in der Woche noch?
Ich trainiere eigentlich 3 bis 4 Mal die Woche.
Mhm.
Also Katas, Sandsacktraining, gehe auch einmal ins Fitnesscenter. Aber ja, im Schnitt so 3 bis 4 Mal die Woche ist das Trainingspensum, wobei ich aber immer schauen muss, ja, wie sehr, ja, wie ist die Erholungsphase. Also, ja. Das soll sich eben nicht auf den doch sehr intensiven Arbeitstag auswirken.
Ja, aber es hilft dir ja, also ist es, wenn du es jetzt aufhören würdest, das würde gar nicht gehen, oder? Karate.
Wenn ich aufhören würde, nein, also das, es dient ja dazu, eigentlich um mental dann frei zu werden nach der Arbeit, wenn man am Abend trainiert, eigentlich um den Kopf frei zu kriegen. Und ja, das ist auch so eigentlich so ein Thema, was ich mir seit Jahren antrainiert habe und eigentlich ohne Sport wird es sehr schwer, dass man auch mental dann immer auf Höhe bleibt und abschalten kann am Abend.
Ja, und was sind so Sachen, oder erinnerst du dich öfter mal auch in der Geschäftswelt an irgendwelche Lehren, Prinzipien oder so, die du im Sport gelernt hast, zum Beispiel im Karate oder so?
Ja, also Karate ist es ja Disziplin, genaue Abläufe und dass man eigentlich immer Struktur reinbringt. Und auch die Vorbildwirkung ist im Karate immer gegeben. Das heißt, man lernt auch dort, je nach dem Grad, den man gerade inne hat, Leute, ja, in Asien sehr verbreitet, dass man dann wirklich Teams auch instruiert und führt, was für mich am Anfang relativ schwierig war, weil ja, man trainiert selbst. Aber um das dann zu lernen, das ist noch einmal eine Schippe drauf, dass man das auch den Kollegen oder den Mitsportlern eigentlich rüberbringt, was man eigentlich vermitteln will. Und das war auch ein toller Lerneffekt, den ich so von meiner Shotokan-Zeit hier in Europa nicht kannte. Und in Asien war das eigentlich sehr weit verbreitet, dass man eigentlich dann gesagt hat, ja, instruiere die 5 Leute, bring ihnen diverse Kicks bei und in einer halben Stunde kommen wir mal und schauen wir mal, ob du das vermitteln konntest.
Ja, das ist ja Führung. Ein bisschen.
Genau, ja.
Das ist ein guter Führungsstil auf jeden Fall. Ja, also sehr interessant. Ich meine, man sagt ja in der Kampfkunst, glaube ich, auch immer, oder ich habe das mal irgendwo gelesen, dass Kopf ohne Geist ohne Körper nicht geht. Oder andersrum auch nicht. Also, dass das ein Zusammenspiel ist. Und wenn sich jemand sozusagen, wir sind ja jetzt in einer Gesellschaft, wo man eigentlich nur noch mit dem Kopf arbeiten kann und viele es auch machen. Und viele, die hier zuhören, arbeiten auch wahrscheinlich zu 80-90% vorm Laptop. Ist es dann, oder sagst du auch, das geht eigentlich nicht, dass man seinen Körper außer Acht lässt, sondern dass man den mitbraucht und mitentwickeln muss und genauso weiter sozusagen ausbilden muss wie sein Kopf?
Ja, da bin ich voll d'accord. Es ist extrem wichtig, dass man eigentlich auch sich körperlich belastet, um eben Stresssituationen besser bewältigen zu können. Auf der einen Seite heißt es immer, ja, die Selbstoptimierer, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja, es bleibt einem ja nichts anders übrig und man hat auch eine viel bessere Lebensqualität. Und für mich ist eben wichtig, ja, dass man auch Stresssituationen dann am Abend abbauen kann. Und immer eigentlich, wurde auch in Asien vermittelt, dort wird er lauter, wird da kaum jemand, zumindest in Malaysia, da wird eigentlich immer mit Bedacht Wissen vermittelt.
Ja.
Chinesische Kultur ist wieder anders, aber die ursprünglichen Malaien selbst verhindern eigentlich, oder für den ist das eigentlich ein No-Go, wenn jemand herumschreit.
Ja.
Das wird dort eigentlich nicht akzeptiert, das wird auch versucht, beim Kampf selbst, das auch finde ich sehr interessant, dass man beim Wettkampf, der Sieger reißt die Hände nicht in die Höhe, sondern der Kampfrichter zeigt nur in die Ecke. Das heißt, da wird auch das Wichtigste im Karate ist eigentlich der Gegner. Der Gegner lernt mich, Situationen zu bewältigen und er hilft mir auch, mich selbst zu erkennen, was ich falsch mache oder wie ich im Kampf agiere. Und das wurde auch vermittelt. Das Wichtigste ist eigentlich der Gegner. Vollkontakt-Karate ohne Gegner macht keinen Sinn. Ja. Und deswegen auch eigentlich die Wertschätzung vom Gegner, was eigentlich in unserer Welt ein bisschen verloren gegangen ist. Und drüben ist es verbönt, Hände in die Höhe zu reißen oder Siegestaumel, da wird nur kurz in die Ecke gezeigt. Der Kämpfer aus der Ecke blau hat gewonnen. Man gibt sich dann die Hand und es wird versucht, das Gesicht des Gegners immer zu wahren. Ja.
Respektvoll und bescheiden, ja, das ist auch eine gute Lehre, die man mitnehmen kann. Ja, sehr spannend. Also man hat jetzt, glaube ich, wenn man so den Werdegang und auch deine Einsichten gehört hat, jetzt auch mit dem Sportkombo schon sehr viele Tipps raushören können. Was würdest du denn sagen, sind noch so Themen, die du einerseits gelernt hast in deiner Zeit in der Geschäftsführung oder die du auch immer für dich versuchst umzusetzen, um das, was du halt heute machst, gut zu machen?
Ja, also wichtig ist natürlich, immer ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten zu haben. Mhm. Meiner Meinung nach ist das ja ein Schwerpunkt. Mhm. Kann man auch amerikanische Podcasts anhören. Da heißt es ja eigentlich wie in der Mafia quasi, der Boss ist der Boss ist der Boss. Und wer keinen Wert legt auf seinen aktuellen Job, der braucht nur beginnen, seinen Vorgesetzten öffentlich zu kritisieren. Mhm. Also eigentlich ist das eigentlich der Hauptpunkt. Mhm. Aber auch dann die Ziele, die einem vorgegeben werden, dass man die immer wieder täglich vor sich hat, was für Ziele oder was wird eigentlich verlangt, wo liegt der Schwerpunkt, und dass man sich im Trubel des Tages und im Laufe der Wochen nicht verzettelt in Nebenschauplätze, sondern wirklich immer im Gedächtnis hat, was ist jetzt wichtig, was möchte jetzt die oberste Leitung oder der Vorgesetzte von einem. Gibt es zwar das Management bei Objectives, wie in den meisten Konzernen,
ja, klar,
wo man Finanzziele und persönliche Ziele vorgegeben kriegt. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, an dem man sich dann halten muss und nicht an Nebenschauplätzen zu kämpfen.
Ja.
Außer natürlich, der Vorgesetzte sagt, kümmere dich um das und das, dann ist das natürlich quasi Gesetz.
Ja, man vergisst es manchmal. Man hat in der Geschäftsführung ja auch noch Vorgesetzte, entweder weil man in der Gruppe ist oder es gibt ja auch das Board, Investoren. Das heißt, man hat immer irgendwie...
Ist ja richtig.
Ja.
Jeder hat quasi Vorgesetzte, auch
auch Geschäftsführer.
Also zumindest Investoren, Eigentümer, dann wenn es höher raufgeht, aber auch,
Ja, ist echt nicht schlecht. Ja, auf was achtest du sonst? Gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, können Management- und Leadership-Themen natürlich sein, können aber auch so Themen in deinem Alltag sein, wo du sagst, das mache ich jeden Tag, das mache ich jeden Abend, das nehme ich mir mal raus, etc., wo du sagst, das ist auch so ein Erfolgsrezept.
Ja, in der Früh eigentlich plane ich schon den Tag, dass ich mir mal Struktur gebe, was ist heute wichtig, wo liegt der Schwerpunkt, und nochmal kurz reflektieren, macht das Meeting jetzt wirklich Sinn oder...
Ja.
Wenn ich schon für ein Meeting einlade, macht es Sinn, was soll dabei eigentlich rauskommen? Oder ist das mehr so ein Social Gathering oder so ein soziales Zusammenkommen?
Ja.
Das ist eigentlich der Schwerpunkt, dass man sich den Tag im Vorfeld noch einmal durchplant.
Ja.
Und auch, mein Stil ist ja integrativ. Mhm. Also ich denke, das Wissen liegt im Team, der Erfolg liegt auch im Team selbst.
Ja.
Da sind Leute dabei, die eigentlich viel mehr Wissen haben in den Teilbereichen. Und auf die man sich dann verlassen muss. Und das Ziel ist eigentlich, sehr oft auch das Management-Team, dass ja auch die höchste Führungskräfte, dass die gemeinsam oder zumindest zu einem Ziel hinarbeiten. Mhm. Und da gibt es ja, es menschelt, muss man sagen. Ja. Und das gilt es eben sehr oft auch zu glätten, auszubalancieren und aber dann auch manchmal harte Entscheidungen zu treffen.
Ja. Ja, wir sind schon fast am Ende unserer Aufzeichnung. Was wärst du denn, wenn du nicht in der Corporate-Welt aktiv wärst, nicht in der Geschäftsführung, gar nicht so? Was würdest du denn dann machen? Wärst du dann Karate-Trainer oder?
Ja, ich könnte eventuell, also das war eigentlich eine Überlegung dann für meinen Ruhestand, dass man sagt, man könnte, weil ich auch den zweiten Dan besitze und eigentlich damit die Erlaubnis, ein Dojo in Europa zu eröffnen, wäre eventuell so, um mich in der Pension weiter zu beschäftigen. Aber eigentlich war das, was ich erreicht habe, eigentlich das, was ich mir vorgestellt habe.
Das ist doch ein super Schlusssatz. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und schön, dass du natürlich trotzdem weiterhin Karate machst. Wenn du es eröffnest, dann melde ich mich auf jeden Fall an oder komme auf jeden Fall ab und an mal vorbei. Gut. Weil ich muss auch irgendwann mal noch in den Kampfsport tiefer reinschnuppern. Ja.
Ist klar, ja.
Ja, also ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und ich glaube, alle, die zuhören und bis jetzt zugehört haben, hatten eine tolle Zeit.
Danke vielmals, dass ich hier sein durfte.
Super. Ja, wer jetzt noch dabei ist und wer die Episode natürlich auch so gut gefunden hat wie ich bin ja immer der erste Zuhörer, der bitte unbedingt den Kanal abonnieren, weil dann kriegt ihr die Episoden auch automatisch in Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr zuhört, in euren Feed, immer montags und gegebenenfalls auch donnerstags mal eine Sonderepisode erscheint dieser Podcast und er wird präsentiert von Atreus und ich sag's immer dazu, wenn ihr gerade irgendwelche Themen bei euch im Unternehmen habt, rund um die Frage, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit, an den richtigen Aufgaben dran, dann kommt gerne mal auf mich zu, sei das jetzt eine interimistische Besetzung oder auch eine feste Besetzung, da können wir euch sicherlich erstmal beraten und dann vielleicht sogar auch mit der geeigneten Ressource aushelfen, speziell komplexe Transformationsprojekte und auch im Digitalbereich ist natürlich meine Spezialität. Da freue ich mich, wenn wir in Austausch gehen und freue mich immer über Nachrichten, also gerne per Mail oder per LinkedIn einfach auf mich zukommen und dann loten wir mal aus, was das für eine Herausforderung ist. Und ansonsten schönen Tag und bis zur nächsten Episode.